Wir Mittelalterspielfans schwimmen aktuell dermaßen im Reichtum, dass mir mittlerweile fast keine Einleitungen mehr zum Thema Mittelalter einfallen. Aber wo wir gerade beim Thema Reichtum sind, wusstet ihr, dass der Begriff steinreich eine Redewendung aus dem Mittelalter ist und darauf basiert, dass das einfache Volk sich eher Häuser aus Holz leisten konnte und Menschen mit aufwendigeren Steinhäusern als ausgesprochen wohlhabend galten? Und genau um Holzhäuser und um Steinhäuser soll es heute gehen, nämlich in Manorlords. Das Mittelalterspiel aller Mittelalterspiele, auf das wir seit so langer Zeit hinfiebern und das absurd gute Grafik, exzessive Geschichtsrecherche, Total War-Kämpfe und Aufbaustrategie inklusive gefeierter Third-Person-Perspektive vereint. Das feiert nun nämlich Early Access Release und wir haben es natürlich getestet. Ich sage jetzt wir, als würde ich den Pluralis Majestatis verwenden, aber ich meine eigentlich, Fabiano hat es getestet, denn der begleitet das Spiel, seine Entwicklung und seine historischen Hintergründe bereits länger, als wir alle überhaupt einen Computer besitzen. Herzlich willkommen, Fabiano.
Hallo, ja, das ist wahr. Ich mache das schon seit dem 14. Jahrhundert.
Das ist völlig richtig und darüber reden wir gleich, wie das überhaupt sein kann. Außerdem sind extrem wertvolle Steine noch an anderer Stelle ein gutes Stichwort, denn natürlich darf für diese Runde der ultimative Geschichts- und Strategieexperte nicht fehlen. Ihr ahnt es natürlich schon, es ist der einzig wahre Stefan alias Steinwallen. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung und mal wieder eine grandiose Einführung, Geladine. Perfekt.
Dankeschön. Du bist auf jeden Fall der wertvollste Content-Creator mit Steinbezug, den ich kenne.
Wunderbar.
Das kann ich an dieser Stelle sagen.
Alle Stein-YouTuber brechen gerade in Tränen aus.
Alle Geologie-YouTuber, die sich denken, nein, ich habe so sehr versucht, die Aufmerksamkeit des GameStar-Podcasts zu erlangen. Naja. Anderes Thema. Ich freue mich so, dass wir hier zusammengekommen sind. Wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Es ist so viel los gerade für Strategie- und Mittelalter-Fans. Gerade letzte Woche der große Kingdom Come Reveal. Ich will gar nicht vom Thema ablenken, aber was zur Hölle, Stefan?
Ja, die letzte Woche war wild. Die letzte Woche war so wie ein ganzes Jahr, habe ich das Gefühl. Dann
ja, wirklich.
Kingdom Come für mich ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Manorlords natürlich. Wahnsinn, was da abgeht. Und gleichzeitig dann noch Frostpunk 2, was für mich eigentlich ein bisschen zu sehr untergeht, weil ich finde das ganz, ganz interessant und mir hat super gefallen. Da gibt es auch wahnsinnig viel zu reden drüber. Aber heute nicht Kingdom Come, leider nicht Frostpunk, sondern Manorlords.
Es ist nur Manorlords.
Ja.
Ja, gut. Ja, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Es ist schwierig. Fabiano, du spielst seit fast 3 Wochen die finale, in Anführungszeichen, Early Access Version. Mhm. Und weil ja Langzeitmotivation immer so ein großes Thema ist bei Aufbauspielen und dann noch Early Access, hat denn der Spielspaß sich für dich schon erschöpft nach 3 Wochen oder gibt's da noch was zu holen?
Oh, das ist jetzt eine gemeine Frage. Ich will natürlich nicht irgendwie fies sein, wenn ich in diesen Talk reingehe, weil ich mag Manorlords sehr, sehr gerne. Ich mag es immer noch sehr, sehr gerne. Aber auf die Frage, ob sich der Spielspaß ein wenig erschöpft hat, muss ich leider ja sagen, was einfach daran liegt. Darüber werden wir wahrscheinlich auch noch ausführlich reden. Aber das Spiel ist eben nicht fertig. Es ist im Early Access. Da fehlt viel. Da ist viel noch nicht ganz perfekt ausbalanciert. Und gerade was das Late Game von Manorlords angeht, da fehlt dann irgendwann der reine mechanische Anreiz, noch weiterzuspielen. Rein vom Bauen her macht das Spiel, glaube ich, dutzende Stunden Spaß, weil es immer wieder schön ist zu sehen, was für schöne kleine Dörfer man da eigentlich errichten kann. Aber ganz, ganz eiskalt und mit kaltem Herz und mit purem objektivem Testauge, muss ich sagen, irgendwann erschöpft sich das schon. Die reine Mechanik ist noch nicht so weit, dass man sagt, das lässt dein Endlosspiel weit über die 100 Stunden lang attraktiv erscheinen.
Mhm. Klar, ich meine, das ist ja auch fair, angesichts dessen, dass es wirklich noch eine unfertige Version ist. Stefan, wir haben auch kurz vor der Aufnahme drüber gesprochen, weil ja kurioserweise, manche haben es vielleicht mitbekommen, das Embargo für Streamer und Let's Player schon länger gefallen ist, seit ein paar Tagen, und man es schon offiziell zeigen darf auf seinen Kanälen. Aber das Testembargo, das fällt eben jetzt erst. Und du meintest vorab, damit haben sie sich vielleicht gar nicht so einen großen Gefallen getan, oder?
Ja, ich war sehr überrascht, muss ich sagen. Sowas habe ich in der Form auch noch nicht erlebt. Bei so einem Spiel, was erstmal so eine riesigen Erwartungshaltung hat, so viele Leute, die es auf der Wishlist haben, so viel Interesse. Und am Ende, wie es Fabian auch schon gesagt hat, und ich kann dem voll zustimmen, von Spielumfang her einfach auch gar nicht noch so viel bietet. Das heißt, die Content Creator, die das jetzt in 2 Wochen hoch und runter spielen, die haben, können eigentlich im Publikum eigentlich alles schon komplett zeigen, was dieses Spiel zu bieten hat. Wirklich. Und ja, ich habe tatsächlich auch bei meinen Zuschauern hier und da einen Kommentar gelesen, ja, ist schön, aber ich glaube, ich kaufe es doch noch nicht, sondern warte erst so ein bisschen. Also ich glaube, so rein so aus, ich meinte, für uns Content Creator ist das Wahnsinn, ne? Das ist fantastisch. 2 Wochen eines der gehyptesten Spiele des Jahres einfach zeigen können, ohne dass die armen Spieler da draußen das auch spielen können. Das ist natürlich wahnsinnig gut, aber aus Publisher-Perspektive oder weiß ich nicht, hätte ich, glaube ich, 3-4 Tage vorher das gemacht, der Hype wäre noch viel, viel, viel größer gewesen. Na gut.
Tatsächlich hat Mannerlords just bevor wir hier in die Tonkabine gegangen sind, also ich in die Tonkabine und ihr bei euch zu Hause, hat Mannerlords eine Pressemitteilung rumgeschickt, dass es jetzt die 3 Millionen Wishlist-Einträge auf Steam geknackt hat. Ja. Also es ist schon noch populär und ich glaube natürlich ein paar Leute werden die Influencer gesehen haben und die den Content gesehen haben, die gedacht haben, auch das merke ich mir jetzt doch nochmal vor und vielleicht hole ich es ja auch. Bin aber auch sehr gespannt zu sehen, wie das dann läuft. Ich glaube, es wird sich schon gut verkaufen, weil es momentan auf den, also wirklich bei den Wishlist-Einträgen auf Steam ganz weit oben. Das heißt, objektiv ist es gerade irgendwie das meist erwartetste PC-Spiel überhaupt, was schon irgendwie krass ist, wenn man überlegt, dass es halt so ein Ein-Mann-Projekt ist, nahezu Ein-Mann-Projekt, das vor mittlerweile fast 4 Jahren angekündigt wurde und eben noch lange nicht fertig ist, dass da trotzdem so ein krasser Bass drauf ist erstaunlich, wirklich.
Ja. Und vielleicht nochmal zurückzukehren zu diesem Punkt. Andererseits muss man ja auch sagen, ist es auch sehr, sehr, sehr fair vom Publisher, weil jetzt jeder, der so ein bisschen Zweifel hat an dem Spiel, hat jetzt wirklich auch 2 Wochen die Gelegenheit, sich das ganz genau anzuschauen bei den Content Creators und zu gucken, was ist da wirklich dran, wie ist der Umfang, wie ist der Inhalt. Also man kann als Käufer jetzt auch extrem informiert in diesen Early Access gehen. Und insofern, ich glaube auch, es wird sich fantastisch verkaufen. Ja. Ob da ja noch 2% mehr oder weniger, das ist dann wahrscheinlich auch egal.
Ja, klar, man darf auch nicht unterschätzen. Ich glaube, das hat heutzutage manchmal so ein bisschen ein anderes Image, Early Access. Aber eigentlich ist es ja dafür gedacht, wenn man sagt, ich möchte wirklich auch an der Entwicklung des Spiels vielleicht noch beteiligt sein ab einer gewissen Phase und möchte einfach schon mal reinspielen, möchte mein Feedback geben und habe vielleicht sogar die Hoffnung, dass mein Feedback irgendwie noch aufgenommen wird. Ich meine, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Sinn für ein Early Access. Und die Leute, die das gern machen wollen, die werden da schon immer noch spielen. Ich meine, wir können es jetzt gerade super schwer einschätzen, weil wir nehmen es auf jetzt 2 Tage vor dem Embargo-Fall. Und zu dem Zeitpunkt, wo dieser Talk erscheinen wird, ist der Early Access dann immer noch nicht gestartet. Das heißt, das wird sich dann erst die 1-2 Wochen danach zeigen. Aber ja, ich bin da jetzt auch mal positiv gestimmt. Ich habe erwähnt, das Testembargo ist jetzt gefallen zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser Talk live geht. Fabiano, wie sieht denn deine Wertungstendenz aus? Weil bei Early Access geben wir ja immer keine finale Wertung, sondern einen Wertungsrahmen, in dem sich das wahrscheinlich bewegen wird.
Ja, wie es halt gerade eben schon angeklungen hat, ich habe mich dazu durchgerungen, die größte Wertungstendenzspanne zu nehmen, die ich jemals gegeben habe bei einem Early Access Spiel, was einen ganz einfachen Grund hat. Ich sehe bei diesem Spiel nach wie vor unfassbar großes Potenzial. Also das, was da im Kern drin steckt, was da als Veranlagung reingelegt wurde, die Grundlage, das Fundament, lässt sehr, sehr viel zu an möglichen möglichen Höhepunkten, die dieses Spiel noch erreichen kann. Aber zum jetzigen Zeitpunkt muss man halt auch sagen, ist es da noch weit von weg. Deswegen wollte ich in dieser Testwertung beides irgendwie abdecken. Einerseits zu zeigen, ey, das ist theoretisch möglich, aber auch zu sagen, passt aber erstmal auf, momentan ist es noch nicht so weit. Deswegen ist die Tendenz jetzt bei 75 bis 90 gelandet, was eine sehr, sehr große Spanne ist. Ich war ursprünglich sogar noch weiter. Ich hatte ursprünglich noch bei 70 bis 90, habe es dann ein bisschen nach oben korrigiert, mit dem Hintergrund, dass schon dahingehend betrachtet, wie bislang mit dem Spiel umgegangen ist, es sehr wahrscheinlich ist, dass es auf jeden Fall noch besser wird, als es jetzt ist. Also sagen wir, wenn es jetzt rauskommen würde, würde ich sagen, es wäre vielleicht eine 70. Aber so wie der Entwickler bislang mit diesem Spiel umgegangen ist, wie viel Leidenschaft er da reingesteckt hat, wie oft er auf die Community hört und wie wirklich gut er das alles umgesetzt hat, gehe ich sehr stark davon aus, dass er das auf jeden Fall noch besser machen wird, bis es fertig rauskommt. Das heißt, diese 70 ist keine richtige Prognose, weil das würde dir nicht gerecht werden, weil die Prognose ist ja, dass der Entwickler weiterhin daran arbeitet. Und wenn er wirklich das, sag ich mal, Grundlegende schafft, von dem man ausgeht, also das er noch hinbekommt, plus das, was theoretisch potenziell möglich ist, kann das ein richtig geiles Ding werden. Also es kann schon ein Aufbauspiel werden, das meiner Meinung nach noch lange das Teil von Gesprächen sein wird, wo wir hier noch in 10 Jahren im Podcast sitzen und sagen, ach, wisst ihr noch Manalords damals mit seinem tollen Aufbausystem, wie cool man da Gehöfte bauen konnte. Und wisst ihr noch, jetzt sind alle Aufbauspiele so, rein hypothetisch gesagt. Also ich glaube, es ist ein Spiel, das sehr großen Einfluss haben kann. Es ist ein Spiel, das sehr großen Spaß machen kann, das sehr viel Potenzial hat, das noch lange nicht am Ende angekommen ist und deshalb eine sehr große Spanne hat. Und bei dem ich vor allem auch hoffe, wie du gesagt hast, der Early Access ist ja auch dafür da, Feedback zu bekommen und eben auch nochmal ein paar Einnahmen zu generieren. Wer weiß, vielleicht kann dieser eine Mann, der dieses Spiel entwickelt, mit diesen Einnahmen ja auch noch Leute einstellen, Vollzeit und dann irgendwie da deutlich nochmal zulegen an Produktionsqualität. Und das traue ich dem Spiel alles zu. Ja.
Das ist, finde ich, ein ganz spannender Punkt, was die jetzt machen mit diesem mit Sicherheit erfolgenden Erfolg. Das wird sich ja sehr, 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 sehr gut verkaufen. Und das ist ein Ein-Mann-Projekt. Ich glaube, er hat seit 6 Jahren, glaube ich, arbeitet er an dem Spiel. Seit 4 Jahren ist es bekannt. Und wenn man jetzt einfach mal, und das sollte man als Early Access-Käufer auch wissen, wenn man jetzt einfach mal sich anschaut, was ist passiert bis jetzt und was soll da noch kommen in dem Spiel, werden wir vielleicht nachher nochmal reden, weil das Spiel hat ja eigentlich noch viel größere Ambitionen über das hinaus, was wir da jetzt eigentlich im Moment sehen. Und das bleibt alles so wie bisher, dann wird das mindestens nochmal 6 Jahre im Early Access sein. Behaupte ich einfach mal. Was ja auch nichts Ungewöhnliches ist. Das haben wir schon bei Workers and Resources gesehen, dass immer noch im Early Access ist oder so. Das kann auch ja okay sein. Man muss bloß als Käufer wissen, dass man wirklich da jetzt erstmal ein Grundspiel bekommt und dass das eine längere Reise wird, ehe das vielleicht mal irgendwann so werden wird, wie es von der Vision her gedacht ist. Und wenn jetzt, ja, aber das ist natürlich eine Frage, jetzt kommt viel Geld rein und ich könnte mir vorstellen, dass manche Entwickler oder er vielleicht, ich kenne ihn nicht persönlich, ist jetzt eine reine Spekulation, einfach auch gerade das Wollen, einfach alleine für sich oder mit minimalem Umfeld, mit minimaler Struktur an so einem Spiel weiterzuarbeiten, ist ja auch legitim. Kann aber gut sein, dass sie sagen, okay, jetzt hauen wir da richtig Ressourcen rein, wir stellen noch 5 Leute ein und dann wird das was ganz anderes. Ich glaube, das ist komplett offen. Ich weiß es zumindest nicht.
Wenn der Vollständigkeit halber, ist es natürlich nicht so, dass er von A bis Z das ganze Ding alleine gemacht hat. Natürlich die Hauptverantwortung und der größte Teil des Spiels, 90% davon, liegen bei ihm. Aber natürlich ist er da in den letzten 6 Jahren auch schon nicht ganz auf sich allein gestellt gewesen, hat teilweise Dinge nach outgesourced oder übernommen und bekommen von Außenstehenden, die ihm dazugearbeitet haben. Er hat nicht die Musik selber geschrieben, die hat jemand für ihn gemacht und ihm auch viele historische Berater, die dabei geholfen haben, diesem Spiel diese historischen Anspruch zu verleihen, den er jetzt hat, der ja ursprünglich gar nicht so gedacht war. Ursprünglich sollte ja ein viel groberer historischer Rahmen abgesteckt werden. Aber dann in Gespräch dann mit historischen Beratern wurde daraus eine sehr viel präzisere regionale und zeitliche Einordnung, die dann eben bedingt hat, dass man dann eben auch versucht, da mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft authentisch zu sein.
Ja. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich auch gleich noch sehr, sehr gespannt bin, vor allem ja auch aus deiner Historikersicht, Stefan. Aber fangen wir vielleicht mal an, konkret zu sagen, was denn jetzt im Moment drinsteckt und was euch im Moment am besten gefällt und was schon sehr gut funktioniert. Mhm.
Wer startet? Vielleicht starte ich einfach mal. Also, was konkret drinsteckt, ist im Kern erstmal ein spielmechanisches Aufbauspiel, was eigentlich, wenn ich jetzt mal ein bisschen zuspitzen will, gar nicht jetzt irgendwie besonders innovativ ist. Sind ein paar Kleinigkeiten drin, die man so noch nicht gesehen hat. Was ich zum Beispiel jetzt, um mal ein Beispiel zu nennen, sehr cool finde, ist die Sache, dass man Baumstämme mit dem Ochsen nur transportieren kann. In anderen Aufbauspielen passiert das so immer auf der Schulter oder irgendwie in der Umhängetasche. Das führt einfach in so einem kleinen Bereich nochmal zu interessanten Überlegungen, die man treffen muss. Aber ansonsten ist das erstmal eine Mechanik, die wir kennen seit spätestens Banished, würde ich sagen. Klassisches Survival-Aufbau mit allem, was dazugehört. Es gibt so ein paar schöne Variationen mit so einem Hinterhofsystem, wo man dann noch zusätzliche Gärten und Werkstätten machen kann oder mit beiliegenden Häusern und so. Also, wie wir es von guten Spielen auch kennen, vorhandenes, was funktioniert hat, genommen und ein bisschen weiterentwickelt. Aber eigentlich jetzt nichts super Revolutionäres. Was für mich im Moment die halt riesige Stärke und wirklich das riesige Plus ist bei diesem Spiel, ist die unfassbare Atmosphäre und die Grafik, die dieses Spiel liefert, dass ich eigentlich so in noch keinem anderen Aufbauspiel gesehen habe. Der Versuch wirklich, ja, wirklich naturalistisches, organisches Wachstum eines mittelalterlichen Dorfes darzustellen, das ist wahnsinnig gelungen, diese ganzen Wettereffekte, die Atmosphäre der Jahreszeiten. Also da kann man sich verlieren im Anschauen dieses Dorfes. Das ist fantastisch. Das trägt für mich im Moment eigentlich vor allem dieses Spiel. Gar nicht so sehr der Aufbauteil. Der funktioniert gut und solide, aber das ist das Einzigartige. Und darüber werden wir vielleicht später nochmal reden, was da irgendwann noch dazukommen soll. Das wäre eigentlich spielmechanisch der Unique Selling Point. Der existiert aber noch gar nicht. Aber im Moment ist das, was ich beschrieben habe, was da ist und was einerseits, wie gesagt, grafisch toll ist, spielmechanisch solide, gut ist. Aber das führt offenbar zu dem Hype.
Ja, was ich noch sehr einzigartig finde und gut gemacht vor allem, was aber auch eher, sag ich mal, zu diesem organischen Look beiträgt, ist eben die Art und Weise, wie da Gehöfte gebaut werden und auch der Marktplatz und die Felder, dass du halt eben dieses Snap-System hast, wo du so 4 Punkte setzt und dann entsteht daraus automatisch entweder ein Gehöft oder mehrere Gehöfte oder ein Gehöft mit einem Hinterhof oder ein Gehöft mit einem Zusatzgebäude und solche Sachen. Und je größer der Hinterhof sein kann, umso mehr Gemüse kann man da auch abwerfen, weil das ist ja auch, zumindest meiner Kenntnis nach, bei Manalords recht einzigartig, dass viele Produktionen auch quasi im Homeoffice produziert werden, dass die Leute eben nicht jedes Mal von ihrer Wohnstube zu ihrem Arbeitsplatz laufen müssen, um zum Beispiel Gemüse zu produzieren, sondern die haben ihre Gemüsegärten alle im Garten oder manchmal haben sie auch Ziegen im Garten oder sie haben Hühner im Garten oder wenn sie weiter aufgestuft sind, können sie auch mal eine Schmiede im Garten haben oder eine Schusterei oder eine Tischlerei und sowas. Und da werden halt dann einfach Waren auch direkt im Gehöft produziert. Aber vor allem das Bauen dieser Gehöfte, dadurch, dass es halt so organisch funktioniert und man die so cool immer in diese, also man kann ja auch Straßen frei verlegen, es gibt ja nichts, ist an einen Raster gebunden. Und dadurch, dass man dieses Bausystem hat, kann man eben auch viel sehr cool und organisch so an die Straße ranschmiegen, obwohl die Straße gerade irgendwie eine komische Kurve macht und so weiter und so fort. Und das sorgt eben dafür, wie du gesagt hast, dass dieser Schauwert so groß ist, dass egal was du machst, dein Dorf immer irgendwie geil aussieht. Also ich habe noch nicht erlebt, dass jemand ein Dorf gebaut hat, wo ich mir dachte, ui, das sieht aber langweilig aus oder das sieht aber irgendwie blöd aus. Geht bestimmt, wenn man sich Mühe gibt, es absichtlich blöd zu bauen, aber so intuitiv, einfach nur gebaut, wie man möchte, entsteht immer irgendwas mega Schickes, obwohl man vielleicht gar nicht auf Schönbau explizit geachtet hat, aber am Ende sieht es immer toll aus.
Ja, genau. Und zusätzlich halt, was ich auch wirklich beeindruckend finde, ist diese weite Landschaft. Das ist ja so eine riesige Karte, die in so einzelne Sektoren unterteilt ist. Und wenn man dann so die Kamera schräg hält und so auf so eine leicht gewellte Mittelgebirgslandschaft schaut mit so einem fast unendlichen Horizont und man weiß, theoretisch könnte man da ja auch weiterbauen und so. Das ist schon, also wie diese Landschaft, wie die gestaltet ist, das wirkt alles sehr, sehr authentisch und nicht so, ja, konstruiert, gebaut, jetzt für so ein Aufbauspiel irgendwie so spektakulär hingesetzt. Yeah. Also beeindruckend.
Ja, die Landschaft finde ich auch richtig schön, auch wie die Wälder sich ausbreiten. Was mir ein bisschen noch fehlt, es ist ja nur eine Karte erstmal im Early Access, gibt es ja eine vorgefertigte Karte, auf der die Ressourcen aber zufällig verteilt werden. Was ich mir noch wünschen werde, für, wenn der Early Access vorbei ist und eine neue Karte hinzukommt, ist nochmal vielleicht irgendwie ein richtig großer Fluss. Es gibt zwar Flüsse auf der Karte, so ein kleines Bächlein, aber so große, eindrucksvolle Blickfänge fehlen mir noch ein bisschen. was natürlich ein bisschen dann auch wieder gamey wäre, wenn man da irgendwie überall irgendwelche Point of Interests hätte. So ist es halt einfach, wie du gesagt hast, eine sehr naturalistische Optik von der Umgebung, die man sich da eben betrachtet. Und die sieht halt von sich aus genommen eben organisch schön aus. Der Wald ist weitläufig, die Felder sind weitläufig, man hat so eine sehr natürliche Hügellandschaft, die nicht zu krass abfällt, die nicht zu krass irgendwie plötzlich unterbrochen wird, und dadurch kann man dann trotzdem irgendwie weiter hochbauen, hat dann irgendwie die Kirche, die so alles überragt, und dann fällt das Land so ab und unten ist dann so eine Straße und da regen sich dann die kleinen Gehöfte irgendwie an dem Hügelrand. Das sieht einfach schick aus. Das ist einfach Dorfromantik in einer sehr realistischen Optik.
Ich glaube, was du jetzt gerade angesprochen hast mit den Flüssen oder Gewässerthema, ich glaube, das ist so eines der Sachen, die jetzt auch spielmechanisch vielleicht noch zusammenhängen und die kann ich mir gut vorstellen, kommen können. Und das ist übrigens das Krasse an dem Spiel, dass das so eine, wie soll ich sagen, fantasieanregende Grundlage hat, dass in meinem Kopf schon unfassbar viel alles noch möglich sein könnte. Also ich glaube, der Entwickler hat schon mal angedeutet, dass das Thema Gewässer wohl eine Rolle spielen wird. Also was ja fehlt, ist sowas wie Fischer und sowas. Das ist ja alles denkbar, wenn man jetzt einen kleinen See dort hätte oder eben einen Fluss. Und zum Zweiten, was ich mir auch sehr, sehr wünschen würde, jetzt sind wir schon in der Wünsch-dir-was-Sache, ein bisschen, also ein, zwei etwas größere Berge, wo man dann auch wirklich eine Burg bauen kann. Mhm. Weil wir sind ja jetzt eigentlich im klassischen Zeitalter, so frühes Spätmittelalter der Steinburgen, die genau dafür da sind, um so in die Ländereien, die Dörfer so ein bisschen zu überschauen und zu bewachen und zu steuern. Da gibt's ja erst ansatzweise so ein System, das Herrenhaus so ein bisschen abzugraden. Das wünsche ich mir dann wirklich, das muss irgendwie rein. Manalords, wir müssen eine Burg bauen können auf dem Berg.
Das stimmt. Es wirkt sehr frühmittelalterlich, finde ich, obwohl es ja eigentlich im 14. Jahrhundert spielt. Mhm. Was eben daran liegt, dass du viele so fortgeschrittene architektonische Sachen einfach nicht drin hast. Er hat ja auch mal gesagt, ganz früher, also ich habe irgendwie 2020 ein Interview mit ihm geführt und dachte auch sofort, ich frage sofort nach Burgen und Belagerung, weil das ist ein Mittelalter-Strategiespiel, da wollen die Leute Burgen und Belagerung. Und er meinte damals zu mir, dass Burgen fast schon eine Notwendigkeit wären für das Spiel, was halt dann irgendwie spannend wird, in welchem Ausmaß. Es gibt ja dieses Key-Art von Manalords, wenn man das kennt, dass sie ursprünglich aufgebaut hatten, wo da noch so hinten so ein riesiger Bergfried war, der ein bisschen aussah wie bei Stronghold. Und dann haben sie das Key-Art irgendwann verändert, um es historisch authentischer zu machen und besser abzubilden, was Manalords liefert. Und dann sieht man zum Beispiel die Kirche, die jetzt auch im Spiel ist, aber man sieht auch so Steinmauern. Und da wäre jetzt meine Vermutung zumindest, wenn er sagt, das soll etwas mehr abdecken, was Manalords irgendwann bieten soll, dann kann man natürlich vermuten, vielleicht sind so richtige Steinmauern zumindest etwas, was sehr auf der Agenda steht. Ich würde mir das auch enorm wünschen. Da hängt halt ein Rattenschwanz dran. Also gerade wenn du sagst Gebirge, wenn man sich anguckt, wie realistische Burgen auf einem Berg gebaut wurden, das ist, glaube ich, keine einfache Aufgabe daran. Ich meine, selbst Stronghold lässt sich keine wirklich authentischen Burgen auf Bergen bauen, so wie das eigentlich früher wirklich gemacht wurde. Weil, was toll aussieht übrigens. Ich liebe so, ich gucke mir gerne so Grundrisse an von echten Burgen auf Bergen. Aber das ist ein anderes Thema. Das wird kompliziert zu bauen und wie gesagt, Rattenschwanz, man hat auch Militär im Spiel und dann bräuchte man natürlich auch noch irgendwie krasse Belagerungsmilitäreinheiten, wo dann wieder die Frage ist, okay, wie macht man es authentisch, weil er hat einen historischen Anspruch. Wenn du eine Belagerung historisch authentisch aufziehst, ja, dann sitzen wir halt da 10 Jahre lang und belagern die Burg.
Das stimmt, so eine Felsenburgen sind eigentlich nahezu uneinnehmbar, wenn man nicht irgendwie rumtrickst. Das ist so. Aber ich denke, diese Stadtmauern und so, dass ich, wenn ich es richtig verstanden habe, soll ja noch eine vierte Upgrade-Stufe der Ortschaft kommen, soweit ich weiß. Und das heißt, die Stadt ist ja jetzt erst, ist ja noch nicht so richtig fertig. Und ich kann mir vorstellen, dass in der nächsten Upgrade-Stufe dann einfach man die Kirche noch weiter ausbauen kann, es vielleicht noch ein paar weitere Ressourcen und Werkstätten geben wird und dass dann auch eine Stadtmauer dazu kommt. Das gehört dann am Ende zu so einer mittelalterlichen Stadt dazu. Das ist ja das Interessante. Mhm. Ich glaube, der Ansatz des Spiels ist ja schon, dass man vom Dorf zur Stadt sich entwickeln kann. Ja. Und diese Stadtentwicklung ist einfach noch nicht fertig. Also da fehlt noch was und das wird bestimmt kommen.
Ja, man hat ja wie bei Anno quasi Gehöfte und jedes Gehöft hat dann eine Familie, die da wohnt und jede Familie hat dann Ansprüche, die sie gerne auf dem Markt hätte. Der ersten Stufe wollen sie dann halt zum Beispiel 2 verschiedene Nahrungssorten haben und was du gerade meintest, diese Entwicklung zur Stadt ist noch nicht fertig. Das merkt man dann eben auch letztlich an der Spielbalance, weil man hat 3 Gebäudestufen und man steigert dann eben bis in die 3. Stufe und momentan ist es halt noch so, dass die 3. Wohnstufe im Prinzip exakt die gleichen, ich glaube nur mit einem minimalen Unterschied, aber sonst exakt die gleichen Warenansprüche hat wie die zweite Stufe. Das heißt, wenn du auf die dritte Stufe aufstufst, bist du im Prinzip fertig, weil du nichts mehr wirtschaftlich erreichen kannst, um diese Leute zufriedenzustellen. Und das sind so Bereiche, wo es bei Mandalorians halt momentan noch am meisten knarzt. Das Bauen macht Spaß, zu gucken, wie die Stadt wächst, macht Spaß. Aber dann irgendwann darauf zu achten, dass man durch die Mechanik weiter motiviert bleibt, weiter zu vergrößern, die Stadt zu vergrößern, da hapert es halt noch, weil da eben noch am Ende einiges fehlt. Die Balance noch ein bisschen schief ist und eben auch aktiv Inhalte fehlen. Also eben eine vierte Wohnstufe oder eben dafür zu sorgen, dass man auf der dritten Bevölkerungsstufe auch nochmal neue Bedürfnisse hat. Es wäre wie bei, ich meine, bei Anno 1800 würdet ihr zu den Investoren aufstufen und die sagen dann, ja, wir sind doch wahrscheinlich zufrieden, das ist doch alles gut. Da wird man ja auch die Motivation ein bisschen absinken. Und so ist es gerade bei Mandalorians. Ja.
Ich glaube, wir lassen Geraldine gar nicht mehr zu Wort kommen. Ich glaube, das ist okay.
Das ist schön, deswegen habe ich euch eingeladen.
Ich glaube, dass genau der Punkt jetzt zum Beispiel mit dem weiteren Upgrade und vielleicht noch weiteren Warenbedürfnissen und sowas, dass der sehr stark jetzt dann verknüpft ist mit diesem, ich nenne es mal so, mit Late-Game-Inhalten, die eigentlich ja noch gar nicht richtig da sind. Und das ist für mich das wirklich Besondere an diesem Spiel von der Konzeption her, dass man nämlich nicht so klassisch auf einer Map einfach eine Siedlung immer weiter ausbaut, sondern dass es halt eine ganz große Karte gibt mit verschiedenen Kartensektionen. Man beginnt in einer Sektion und dass man sich ausdehnen kann mit weiteren Siedlungen, mit weiteren Städten auf andere Sektionen. Und das ist super faszinierend aus verschiedenen Gründen. Erstens, was ich mir dann erhoffe, ist, dass man nicht in einer Karte schon alle Rohstoffe quasi haben kann, sondern dass es dann wirklich die Notwendigkeit gibt, sich auszudehnen, um eine Siedlung zu spezialisieren in diese Richtung und dann so ein Handel- und Transportsysteme zwischen den Siedlungen zu etablieren. Das ist super cool, dass das ist, reinkommt. Und zum Zweiten soll damit ja dann so eine aktive Konkurrenz mit weiteren KI, ich sag mal Baronen, Siedlern, Herren dort laufen auf der Karte selbst, mit dann tatsächlich auch einem militärischen Grund, sich gegenseitig zu bekriegen, weil man dann um bestimmte Sektoren kämpft. Mhm. Und das, wenn man das sich als alles mal durchdenkt, ist das so krass eigentlich noch, was da kommen soll. Und so speziell eigentlich diese Kombination aus dem klassischen Aufbau mit so einer, ich sag mal, strategischen, auch diplomatischen, militärischen Komponente, die jetzt nur noch so im Müh erstmal schon drin ist, indem es irgendein Off-Map-Baron gibt und ein paar Räuberlager. Aber wenn man sich das mal durchdenkt, was da eigentlich geplant ist, das ist am Ende wahrscheinlich das eigentliche Spiel, wo man wahrscheinlich 50% des Spielinhalts oder der Spielzeit verbringt, von der wir noch gar nichts sehen und ahnen. Das ist mindblowing und das wird aber auch Jahre noch dauern.
Ja.
Ja. Das stimmt, das ist ein wirklich sehr, sehr spannender Punkt, sich vorzustellen, wohin das noch führt. Also von den Sachen, wo man vielleicht auch schon weiß, dass sie kommen sollen, oder von den Sachen, wo man sich zumindest realistisch vorstellen kann, dass sie noch kommen, wie das ganze Burgensystem, wie auch immer das dann mal aussehen mag. Aber das ist wirklich sehr, sehr spannend, eigentlich zu bedenken, dass das wirklich nur das Grundgerüst ist, was jetzt gerade irgendwie in den Testlauf geht. Und ich habe übrigens, ich beschwere mich überhaupt nicht, dass ich nicht zu Wort komme. Ich habe in meinem Kopf habe ich ein komplettes Gespräch über Arno mit euch geführt, gerade während ihr geredet habt. Im Kopf habe ich immer geantwortet. Aber ich bin total eingenommen von dem, was ihr erzählt. Das Thema, das du angeschnitten hast, von wegen Dinge, die dann vielleicht auch mal der Kern des Gameplays werden, Dinge, von denen man noch gar nicht so viel gesehen hat. Eine Mechanik, die ja tatsächlich jetzt dann erst dazu kam so richtig, war das ganze Kampfsystem. Das konnte man noch in der Demo noch nicht ausprobieren. Und das war ja auch sehr, sehr spannend für Leute, die Fans von Total War sind, weil es öfter mal mit Total War in einem sehr viel kleineren Spektrum irgendwie verglichen wurde. Und das konntet ihr jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal so richtig auf Herz und Nieren prüfen. Wie spielt sich das denn jetzt?
Also ein Punkt ist mir da wichtig. Mandalorians wird momentan in der Total War YouTube Community ziemlich durch die Reihen getrieben, was vor allem daran liegt, dass international die Leute sich sehr, sehr, sehr daran aufhängen, Mandalorians mit Total War zu vergleichen und gerade die Total War Community nach jedem Strohhalm greift, weil bei Total War selbst momentan ein bisschen dicke Luft herrscht und da vor allem auch Sachen wie Pharao einfach nicht gezündet haben. Und jetzt greifen natürlich sehr viele Total War YouTuber nach diesem Strohhalm Mannerlords. Und das ist eine falsche Erwartungshaltung. Also Mannerlords, man kann Mannerlords mit Total War vergleichen, das haben wir ja auch gemacht, nur um zu betonen, wie man sich die Schlachten vorstellen kann. Aber das wird kein Total War-like, das wird kein Total War-Killer, also ganz und gar nicht. Die Schlachten sind sehr, sehr imposant inszeniert. Man guckt die sich wirklich gerne an. Die sehen schon ähnlich eindrucksvoll wie bei Total War aus. Aber was jetzt drin ist, funktioniert, es ist zweckmäßig, man guckt sich das gerne an. Ich mag vor allem die kleinen Animationen, wenn die Soldaten gegeneinander kämpfen. Mir gefällt auch, was für ein Gewicht die Einheiten haben, wenn irgendwie Frontlinien aufeinander prallen. Ich mag das, dass man auch verschiedene strategische Optionen bei einzelnen Einheiten hat, zu sagen, ihr zieht euch jetzt nach und nach zurück, während ihr kämpft. Die Bogenschützen sind sehr responsiv, wenn es darum geht zu sagen, wechselt mal euer Schussverhalten auf, jeder schießt einzeln und nicht alle schießen gleichzeitig, damit ihr eben schneller agieren könnt und mal auch einfach einen Pfeil abfeuert, wenn ihr gerade die Gelegenheit dazu habt und nicht erst, wenn alle ihren Pfeil eingespannt haben. Das ist alles super cool, da ist eine sehr coole Grundlage dabei. Viele Sachen, die auch Total War nicht mehr hat heutzutage, weil sie sich auf andere Sachen fokussieren. Aber was die Skala angeht, das werden weiterhin kleine, sag ich mal, Acker-Matches bleiben. Das werden kleinere Gefechte bleiben. Es sind theoretisch Schlachten mit bis zu 1000 Einheiten möglich, auch schon, also mit Einheiten meine ich die einzelnen Figuren, die Teil einer Einheit sind. Also bis zu 1000 Personen, die an so einer Schlacht beteiligt sind, sind theoretisch auch jetzt schon möglich. Es gibt Videos auf YouTube, wo Leute so Schlachten zeigen. In der Praxis passiert das nicht, man braucht das nicht, weil der Feind, der da anrückt, zu schwach ist, als dass du überhaupt so eine große Armee aufstellen müsstest. Und strategisch hat das einfach noch keinen Tiefgang wie bei Total War, weil du in der Regel reißt du halt deine Truppen auf, der Feind kommt angerannt, dann haust du sie kaputt und dann hast du gewonnen und dann geht der Feind wieder. Also da gibt es noch nicht wirklich diese strategische Finesse, die du wirklich brauchst. Es gibt keine Kavallerie, es gibt keine wirklich so vielen verschiedenen Steinschere, Papier-Mechaniken, dass halt alle Einheiten sich gegenseitig irgendwie auskontern. Das macht jetzt keinen riesigen Unterschied, ob ich jetzt, also meiner Erfahrung nach zumindest, ob man jetzt Speerkämpfer oder Schwertkämpfer an die Front schickt, ist jetzt weitestgehend egal. Das heißt, man guckt sich das gerne an, es sieht toll aus, aber es fehlt noch der strategische Tiefgang. Auch hier, da ist viel möglich. Ich glaube nicht, dass es jemals der absolute Fokus von dem Spiel sein wird. Das wird niemals sein, dass es so ausladend wird wie bei einem Total War. Aber ich glaube, da ist noch viel möglich im Sinne von einer Daseinsberechtigung von diesem Kampfsystem, dass es eben wirklich Spaß macht, sich strategisch auf dem Schlachtfeld damit auseinanderzusetzen, wie man seine Truppen aufstellt.
Ja, interessanterweise hat der Entwickler ja jetzt während dieser Phase ein Entwicklertagebuch veröffentlicht und der erste Punkt war, Mannerlords ist kein Total War Wettbewerber. Ja. Das scheint eine große Sorge zu sein, dass da viele das missverstehen. Ich sehe das ganz genauso. Ich würde sogar sagen, dass die in der jetzigen Version das erstmal so eine Art technische Demo ist, dessen, was das System kann und wie es funktionieren wird, weil spielerisch ist das ein bisschen alles an der Nase. Nee, wie sagt man? Spielerisch ist das alles so ein bisschen konstruiert. Also da sind Räuberlager irgendwie, ja. Die entstehen da zufällig. Das ist irgendwie richtig Banane. Und dann geht man da hin und erledigt die, dann kriegt man ein bisschen Wohlstand. Das ist keine gute Mechanik. Ich glaube, das weiß der Entwickler auch. Sondern geht es einfach darum, dass man mal einen Anlass hat zu kämpfen. Oder da ist dann ein Off-Map-Baron, der einfach so, wenn man ihn dann quasi angreifen will, der dann seine Truppen schickt und dann hat man auch jemanden, gegen den man kämpfen kann. Also mehr ist das nicht. Ich würde tatsächlich sagen, das ist eher so eine Art technische Demo, damit man weiß, okay, das so kann das mal werden. Das Spiel funktioniert und es macht ja auch schon jetzt irgendwie ein bisschen Laune, aber spielmechanisch ist das alles noch nicht gut eingebettet und eigentlich noch relativ sinnlos. Wenn ich mir das mal wieder in Zukunft vorstelle, wenn da jetzt so 2-3 andere KI-Gegner mit auf der Karte sind, mit denen man dann konkurrierend aufbaut. Das heißt, das ist dann so ein bisschen so dieses alte Siedler-Gefühl. Man muss schon relativ schnell und effizient aufbauen, um eine Armee zu haben, um sich dann verteidigen zu können, wenn dann wieder aggressive Nachbar kommt. Dann hat das plötzlich eine ganz andere Dringlichkeit und Brisanz in diesem Spiel, ohne dass es jetzt hektisch wird. Das wird, glaube ich, nie so eine Total War-Hektik werden. Aber dennoch muss man dann schon effizient sich organisieren, um sich verteidigen zu können. Oder Andererseits, man will selbst in die Offensive gehen, um einen wichtigen Sektor zu erobern, wo vielleicht eine Ressource ist, die man gerne haben möchte. Dann hat das alles eine ganz andere Einbettung und Bedeutung. Mhm. Wichtig aber für diejenigen, die jetzt Panik bekommen, das Spiel ist von vornherein so angelegt, dass man diesen gesamten Militärteil auch komplett ausschalten kann, zumindest in der jetzigen Version ist das, so dass man sich auch völlig auf diesen Aufbauteil konzentrieren kann, was ich auch wichtig finde.
Ja, das ist durchaus cool, auch wenn es natürlich noch mal ein bisschen was von der wirtschaftlichen Tiefe rausnimmt, wenn man kein Militär hat, weil es gibt momentan viele Ressourcen, die auch ein wenig redundant sind und dazu gehören tatsächlich auch Waffen, weil die Schmieden, die du im Dorf hast, die produzieren aus dem Erz, was es da gibt, wirklich so viele Waffen, dass du denkst, wo soll ich denn da hin damit? Du kannst die nur alle verkaufen, weil so viele Einheiten kannst du gar nicht rekrutieren, wie deine Schmieden da jeden Tag Waffen produzieren. Das heißt, diese Waffenproduktion würde dann sowieso wegfallen, wenn du keine Armee hast, was dann nochmal ein kompletter Wirtschaftszweig ist, der nicht existent ist. Das ist halt so der einzige Nachteil momentan. Aber man kann auch friedlich spielen. Ich glaube, es kann auch trotzdem Spaß machen. Ich finde ja auch lustig, dass wenn der Lord ein Gebiet beansprucht, also der andere Lord außerhalb der Karte, dass momentan du drei Optionen bekommst. Entweder du sagst Krieg oder du sagst gib mir Gold, glaube ich, oder du sagst Gunst des Königs, mach das nicht. Die letzten beiden Funktionen gibt es noch nicht. Das heißt, du hast nur die Möglichkeit zu sagen Krieg. Du kannst nicht sagen, ist mir egal, nimm doch einfach diese Region, ich brauche die nicht. Du kannst nur sagen, Krieg, und dann macht er einen riesen Aufriss und zieht seine Truppen zusammen, sagt Schlacht, und dann wird so ein Ort ausgewählt, wo die Schlacht stattfinden kann. Und wenn du gar kein Interesse daran hast, dieses Gebiet zu bekommen, gehst du halt einfach nicht hin. Und dann steht dieser Lord immer mit seiner riesigen Armee auf einem Hügel und wartet einfach nur, dass du kommst, aber du tauchst nie auf. Es ist doch ein bisschen traurig, dass er so eine große Freude daran hatte, sich jetzt damit dir zu keilen auf dem Feld der Ehre, und du schickst halt einfach deine Leute nicht, weil die auch Besseres zu tun haben, als jetzt da irgendwo in einer anderen Provinz auf dem Feld zu sterben. Das finde ich sehr lustig, das ist natürlich auch noch nicht fertig entwickelt, dass es die einzige Option ist, aber ja, musste ich sehr lachen, als ich gesehen habe, wie seine Armee da einfach ein bisschen einsam und verlassen auf weiter Flur stand.
Da hast du natürlich die Frage rein historisch gesehen, ab wann gehört ihm dann die Länderei? Also wie lange muss keiner auftauchen, damit er offiziell sagen kann, gut, dann gehört das wohl mir.
Ich glaube, man kann sogar, das habe ich gemacht, man kann einfach diese Meldung ignorieren. Man muss nicht sagen, man geht da in den Krieg. Man kann es einfach irgendwie weg rechts klicken oder ignorieren. Dann claimt er das einfach und man macht weiter. Das gibt es wohl im Moment auch.
Ich habe es nur aufbloppen sehen und dachte irgendwann...
Ja, genau, das ist ein bisschen nervig, genau, das steht dann immer, aber ist quasi das Pendant zu, man geht nicht hin, sondern man nimmt gar nicht die Botschaft entgegen. So nach dem Motto, ich bin nicht da gewesen. Aber da sieht man ganz schön, man sieht in dieser Version schon sehr viele Elemente, die als Platzhalter angelegt sind, wo man merkt, okay, da scheint eine Konzeption dahinter zu stecken. Also es gibt ja offenbar Diplomatie, ne? Also was noch jetzt gar nicht funktioniert, und Gunst des Königs, was auch irgendwie komplett noch nicht erklärt wird, wie das eigentlich, also zumindest ich weiß nicht, wie das funktionieren wird. Und dann haben wir zum Beispiel, gibt es einen Bereich für Gesetze, so, und das funktionieren, glaube ich, auch nur zwei von, weiß ich nicht, 15 oder so. Und da merkt man, was für ein Inhalt da eigentlich noch geplant ist, um zum Beispiel einzelne Regionen zu spezialisieren in die Richtung. Oder selbst dieses Skillsystem bei den Ortschaften, wo man Fertigkeitspunkte ausgibt, da fehlt, glaube ich, auch noch ein Drittel oder so. Ja. Also wenn ich mir vorstelle, dass das alles noch gefüllt wird, dann ist das ein unglaublich variantenreiches Spiel, wo es dann auch Spaß macht, in einen anderen Sektor zu expandieren, weil man halt dann wirklich anders aufbaut. Ne? Im Moment ist das eher noch so, ja, okay, ich gehe vielleicht nochmal in einen anderen Sektor, aber so richtig motivierend oder gezwungen ist man eigentlich dazu nicht.
Ja, ich würde trotzdem dazu raten, wenn ihr euch Mannerlords holt und ihr eine neue Region beansprucht oder auch die erste Region, die ihr habt, spezialisiert die ruhig, weil das macht, finde ich, mehr Spaß. Also es macht mehr Spaß, sich von vornherein zu sagen, okay, was kann diese Region hier eigentlich gut? Weil die haben zwar in der Theorie alle die gleichen Ressourcen, aber es gibt Unterschiede. Zum Beispiel, es macht einen Unterschied, wo die Ressourcen exakt positioniert sind. Wenn du halt viele in einer Region viele hast, die auf einem Haufen sind und dann eine, die ganz weit weg ist, da denkst du dir halt, okay, warum soll ich denn jetzt noch eine Straße dahin bauen zu dieser Ressource, die weit weg ist? Dann spezialisiere ich mich doch lieber auf die Sachen, die ich hier direkt beisammen habe. Oder es gibt auch die sehr ertragreichen Varianten, wo dann entweder besonders viel Wild oder besonders viele Beeren da sind oder besonders viel Stein und besonders viel Eisen, was dann durch eine besondere Mine unendlich werden kann, was eigentlich unnötig ist, weil du brauchst nicht so viele Steine und so viele Eisen. Aber es macht trotzdem mehr Spaß, sich schon mal ein bisschen da reinzufuchsen und zu gucken, wo das Potenzial liegt, wie man sich denn spezialisieren kann. Und dann zu sagen, okay, jetzt baue ich hier meine Eisensiedlung und dann in der nächsten Region baue ich eine Siedlung, die mehr auf Gerste und Weizen fokussiert ist, weil die viel höhere Fruchtbarkeiten da haben, als ich in meiner ersten Region. Das braucht man, wie gesagt, noch gar nicht. Aber es macht mehr Spaß und ich glaube, ihr bereitet euch damit besser auf das vor, was Manalots mal wird, weil da wird es dann, glaube ich, eben, wie Stefan sagt, viel, viel, viel essentieller sein, jede Region so zu spezialisieren, dass sie wirklich ihre eigene Produktion hat, die im Vordergrund steht und sich dann gegenseitig versorgt.
Mhm. Was ich dazu auch noch loswerden muss, zu dem Thema Kampf und Militär und Territorien und so, ist, dass ich da auch von dem, was ich gesehen hatte, kurz bevor die Early Access Version reinkam, auch einfach wahnsinnig viel Atmosphäre versprüht hat. Wir hatten, Fabian, du und ich mit Maurice schon im Live-Talk darüber gesprochen, aber noch nicht hier im Podcast, was das für einen wahnsinnigen Eindruck gemacht hat, als wir das erste Mal das Gameplay, das wir exklusiv bekommen hatten, gesehen haben und gesehen haben, wie sich da so wirklich eine geringe Anzahl von Leuten auf ihrem eigenen Feld prügelt. Mhm. Und wie du gesagt hast, so eine Feldklopperei, ich muss mir denken an das Battle of Shrewd Farms von The Office, wo über behauptet wurde, das ist irgendwie das die Schlacht mit den meisten Toten pro Quadratmeter oder sowas, keine Ahnung. So stelle ich mir das vor, wie sie da wirklich auf ihrem eigenen Feld stehen und mit ihren selbstgebauten Waffen und Helmen stehen und jeder, der auch kämpft, hat einen Namen und eine Familie und einen Job und wenn da jemand irgendwie dann doch stirbt, dann ist das jemand, von dem du weißt, wer er war und keine Ahnung, manche Leute nehmen sogar ihren Eimer mit, haben wir festgestellt, ne? Manche Leute kommen dann irgendwie mit ihrem Eimer, weil sie gerade noch am Arbeiten waren und denken sich so, den Eimer nehme ich jetzt aber auch mit zur Schlacht und den nehme ich auch wieder zurück, wenn alles
kommt. Ja, ich hatte da so eine Schlacht, wo ich mir die ganzen Soldaten angeguckt habe und da haben sie sich halt da geprügelt und da stand halt irgendwie, keine Ahnung, Horst ist da und Horst steht dann vorderster Front und Horst kämpft gerade mit dem Speer und dann war der Feind besiegt und sobald der Feind besiegt war und ich sage Einheit auflösen, legt er seinen Speer weg und hat wieder seinen Eimer in der Hand und läuft dann mit dem Eimer wieder zurück in die Stadt, um direkt weiterzuarbeiten und Wasser zu holen.
Keine Zeit verlieren. Ja. Aber das fand ich schön. Also das ist so ein sehr sehr persönlicher Kampf ist. Also wir haben ja auch darüber gesprochen, dass in dem Gameplay, was wir gesehen haben, es ganz schön brutal war, weil man da in der Version auch gesehen hat, wie es gerade so geregnet hat und man hörte so die Schreie im Hintergrund von den Dorfbewohnern und man dachte sich, oh mein Gott, ist das okay, dass ich mir das gerade angucke? Weil das war wirklich sehr brutal und sehr persönlich, aber auf eine eben auch sehr atmosphärische Art. Habt ihr das Gefühl, dass das jetzt auch schon so in die Richtung geht oder muss da auch noch ein bisschen was passieren für die Atmosphäre? Dass es vor allem nicht so, wie hast du es genannt, Stefan, an der Nase konstruiert wird?
Ja, ich finde, nee, das ist ja eher Spielmechanik, was ich meinte. Also ich finde, also was man dem Spiel jetzt wirklich in der jetzigen Version nicht vorwerfen kann, dass es zu wenig Atmosphäre hat. Also da, das ist jetzt im Moment auf jeden Fall der super große Pluspunkt, dass die da ist. Also da hätte ich jetzt kaum was zu bemängeln, muss ich sagen. Gerade beim Kampf jetzt, wo wir es angesprochen haben, Spielmechanik, das ist, finde ich, ein super tolles oder interessantes System, dass wenn man jetzt die Milizen in die Schlacht schickt, dass dann Arbeitskräfte ja sterben. Ja. Es ist aber so, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, das wird sehr, sehr schnell ersetzt.
Ja, wirklich.
Die Häuser sind irgendwie, nach einer Minute sind die wieder gefüllt mit irgendjemand, der da plötzlich Teil der Familie geworden ist.
Während die Schlacht läuft wirklich. Das ist momentan so, wenn du deine Soldaten, deine Milizen in die Schlacht schickst und sie kämpfen da und sterben und dann während die Schlacht noch läuft, steht da, ja, Familie Mühlbauer hat schon einen neuen Sohn bekommen.
Ich denke auch, das ist auch so ein bisschen wie der, ich sag mal, fast Tech-Demo, so nach dem Motto, die Schlachten sollen eigentlich nur dazu da sein, um es mal zu zeigen. Mhm. Der Aufbaupart soll jetzt nicht gestört werden. Ich hoffe mir sehr, dass in Zukunft einfach so eine, ich sag mal, verlorene Schlacht dann auch richtig Auswirkungen hat auf die Ökonomie, gerade auch auf die Bevölkerung. Ist aber im System schon angelegt, muss dann einfach nur ein bisschen gedreht werden am Balancing.
Ja, aber diese Verstrickung finde ich super spannend, dass man wirklich aufpassen muss, wenn man jetzt seine Milizen aushebt und dann fehlt dir ein großes Maß an Arbeitskraft. Ja. Das sind ja irgendwie fast alle männlichen Bewohner deiner Stadt, die dann da zur Waffe greifen, was krass sein kann, wenn dann deine Wirtschaft einknickt. Also momentan tut es mehr weh, diese ganzen Soldaten irgendwo auf die Karte zu schicken, weil sie erstmal den ganzen Weg zurücklegen müssen. Wenn sie sterben, ist kein nicht so schlimm, weil sie sofort wieder respawnen. Aber das ist wieder so eine tolle Grundlage. Das sagen wir die ganze Zeit. Es hat so eine tolle Grundlage. Es hat so tolle Ideen, die, wenn sie fertig sind, ein richtig tolles Spiel ergeben. Und dazu gehört halt eben auch diese Milizmechanik, die einen wirklich dann überlegen lässt, ist es jetzt wirklich gut, hier diese Bogenschützen auszubilden oder lasse ich das? Das kann man momentan noch super leicht aushebeln, weil es zum Beispiel neben den Milizsoldaten auch noch Söldner gibt und es gibt das Gefolge. Und das Gefolge ist im Prinzip die Ritterschaft, die direkt zu deinem Lord gehört. Und da kannst du für jede Region, die dir gehört, ein eigenes Gefolge ausheben und die auf, glaube ich, 20 oder so hochpushen und dann auch ihnen Rüstungen geben. Und so ein Gefolge ist zum Beispiel in der Lage, fast jeden Banditenansturm abzuwehren. Und dann opferst du halt überhaupt keine Bauern. Das heißt, das System hinter den Milizen lässt sich momentan noch sehr leicht aushebeln. Aber wenn es funktioniert und wenn das nicht mehr so leichte Auswege gibt und man manchmal wirklich gezwungen ist, jetzt seine Bauern in die Schlacht zu schicken, dann tut das weh. Und das ist so ein tolles, spannendes, strategisches System und eben auch so nahbares, weil plötzlich sind dir deine Soldaten einfach nicht mehr egal. Es ist kein Kanonenfutter. Es ist nicht wie bei Total War, dass ich mir denke, ja gut, diese Bogenschützeneinheit hier, die hat mich zwar Geld gekostet, aber naja, rein da. Und bei Mannerlords denke ich das halt nicht. Da denke ich mir, oh, das ist halt, das dauert schon eine Weile, bis die wieder da sind. Deswegen finde ich das System, wie es veranlagt ist, super spannend.
Hm. Wobei ich gar nicht sagen würde, dass dieses Gefolgesystem und Söldnersystem das aushebelt, sondern das ist, glaube ich, Teil der gleichen Logik. Ich denke, es ist so angelegt, dass du eigentlich standardmäßig, wenn du zum Beispiel einen Offensivkrieg führst oder vielleicht eine größere Schlacht, eher mit Söldnern oder mit Gefolge kämpfen solltest, dass du deine Ökonomie so organisiert hast, dass du immer was in der Schatzkammer hast als Rückhalt. Und die Miliz und einfach wirklich die letzte Notreserve ist, um dann vor Ort tatsächlich das Dorf oder die Siedlung zu verteidigen. Weil mit der Miliz eine tatsächlich langwierige Offensivoperation zu führen, das würde deine Wirtschaft kaputt machen. Genau. Also ich glaube, so ist es ausgerichtet. Die ist ja wirklich die Zivilverteidigung, sage ich jetzt mal, von vor Ort. Aber die eigentlichen Kriege wirst du wahrscheinlich mit den dafür ausgebildeten und gut gerüsteten Söldnern. Und das finde ich übrigens cool, dass es ein Söldnersystem gibt, weil das passt schon sehr gut ins späte Mittelalter. Oder halt mit diesen Gefolgetruppen kämpfen.
Ja, das stimmt natürlich. Vor allem, weil man ja auch nur die Milizen, okay, das Gefolge auch, weil die werden in der Burg im Prinzip ausgebildet. Aber vor allem die Milizen werden ja direkt in der Region gespawnt, in der sie eben zu Hause sind. Und wenn man dann eben, das hatte ich auch einmal, dass ich irgendwie alle meine Milizsoldaten, momentan kann man nur 6 Milizeinheiten insgesamt besitzen. Und die hatte ich alle in meiner Hauptstadt. Und dann kam halt so eine Räuberarmee irgendwie bei einer Region, die am anderen Ende der Karte war. Und dann konnte ich nicht gerade eben mal so sagen, Söldnereinheit, schreitet mal da ein, weil die Söldner spawnen irgendwo. Die spawnen nicht unbedingt in dem Gebiet, das du gerade brauchst. Und hätte ich da schon Milizen gehabt, dann hätte ich natürlich nicht mit runtergelassenen Hosen da gestanden und dann dabei zugeguckt, wie meine Bauernhöfe in Brand stehen.
So, ich glaube, es ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt noch mal ein ganz, ganz großes Thema zu öffnen mit euch, auf das ich mich sehr gefreut habe. Aber ich muss mich kurz sammeln dafür. Deswegen passiert das nach einer ganz kurzen Werbung. Erfrischt jetzt euer Spielerlebnis mit TikTok. Ob mit Freunden teilen oder allein genießen, während ihr in eure liebste Spielwelt eintaucht und Schätze aus düsteren Dungeons erbeutet, mit TikTok habt ihr immer einen fruchtigen oder frischen Begleiter parat. Und auf der nächsten LAN seid ihr garantiert der Star, wenn ihr mit TikTok für frischen Geschmack und frische Ideen im Spiel sorgt. Stürzt euch mit TikTok frisch ins nächste Abenteuer und ganz nach dem Motto Fresh Mind, Fresh Play wünscht euch TikTok viel Erfolg im nächsten Game.
TikTok.
So, ich würde sagen, das ist der perfekte Moment, um nochmal das dicke Buch zu öffnen, das ich schon angekündigt habe, nämlich das dicke Buch der historischen Genauigkeit und Recherche, die hinter Mannerlords steckt. Fabiano, ich weiß, du hast im Laufe der letzten Monate, Jahre mehrere Artikel auch darüber geschrieben, die sich damit beschäftigt haben, wie da so die Recherche im Hintergrund abgelaufen ist. Und ja auch zum Beispiel ein Artikel in Zusammenarbeit mit Coppelius, den man vielleicht als Streamer, YouTuber kennt, der aber eben auch historischer Berater war bei Männerlords, hast du gemacht. Und vielleicht kannst du kurz mal einen Abriss geben, wie da diese Recherche eigentlich abgelaufen ist im Vorhinein, weil ich glaube, das war auch ein sehr, sehr spannendes Thema für viele.
Ja, also ich war natürlich nicht dabei. Ich kann da jetzt keine absoluten Insights geben. Es ist halt im Prinzip, dass der Entwickler der Slavic Magic, was ja sein im Prinzip Nickname ist, dass er halt historische Berater hat, die auch Zugang zum Spiel haben und dass er oft irgendwie auch mal Mechaniken ankündigt und dass diese historischen Berater dann eben einkrätschen, wenn sie der Meinung sind, dass bestimmte geplante Features oder bestimmtes Aussehen von Dingen auch nicht den historischen Genauigkeiten entspricht. Dann kann natürlich der Entwickler nur noch sagen, okay, danke, zur Kenntnis genommen, aber als Spielmechanik ist das einfach zu wichtig, um es wegzulassen. Manchmal sagt er dann aber eben auch, ha, interessant, okay, vielleicht fällt mir was anderes ein. Also er hat ein sehr offenes Ohr dafür, sein Spiel wirklich anzupassen, wenn er Feedback bekommt, dass das damals nicht so war. Das prominenteste Beispiel waren ja irgendwie die Stadtwachen, wo er so ein Wachensystem haben wollte, die dann halt irgendwie die Straßen patrouillieren, wo dann unter anderem Coppelius gesagt hat, das ist einfach nicht authentisch, das gab es im 14. Jahrhundert nicht in dieser Form, wie du dir das gerade vorstellst. Und dieses Feature hat er dann einfach komplett gekickt aus dem Spiel. Also es gibt es nicht mehr, weil das nicht in die Zeitepoche gepasst hätte, so wie er sich das vorgestellt hat. Und dann kommen halt eben noch ganz viele andere Sachen hinzu. Wir haben schon noch vorhin über das Key Art geredet, wo dann zum Beispiel die Rüstung von dem Lord angepasst wurde. Wenn ihr das ursprüngliche Key Art euch anguckt, dann trägt er noch sehr so eine Fantasy-Mittelalter-Rüstung. Ja? Also so eine Hollywood-Rüstung, wie man sich eben häufiger im Kino sieht. Und jetzt die neue, muss man sagen, der Männerlord sieht etwas alberner aus, weil er so ein kleines Röckchen trägt quasi. Aber das ist halt dann eben die authentischere Variante davon, wie er Sachen trägt. Und was ich auch gut finde bei diesem Key Art, dass er den Zaun gefixt hat. Dass die Leute offenbar immer denken, im Mittelalter konnte man keine richtige Zäune bauen. Es waren nur so zusammengebundene Baumstämme. Auch im Mittelalter gab es schon normale Zäune, die einfach nur von einem Handwerker zusammengebaut wurden. Das ist dann im neuen Key Art auch so gewesen. Also es gibt viele Details, die historisch angepasst werden, aber bis hin zu Spielmechaniken, die da eben auch Einfluss drauf haben. Ich meine, wir haben auch schon über die Gehöfte geredet, Leute, die zu Hause wohnen und da eben auch ihre Arbeit verrichten, die da ihren Garten haben und das zur Gemeinschaft beitragen. Viele Sachen, die Männerlords macht, sind eben von historischen Beratern beeinflusst und der Entwickler ist sehr offen dafür, so Sachen umzusetzen, sofern es nicht komplett den Spielspaß killt.
Ja. Wobei man das jetzt auch, muss man ein bisschen aufpassen, man darf jetzt auch nicht dieses Spiel spielen und denken, so war das im Mittelalter. Mhm. Ich glaube, ein Großteil dessen, was da einfließt, ist auch, und das ist völlig, völlig gut und richtig, sag ich mal, das Äußere, also die materielle Geschichte, wie sehen die Häuser aus, wie sehen die Rüstungen aus, die Kleidung und ähnliches. Aber wenn man jetzt so auf bäuerliches Leben im Mittelalter guckt oder Sozialstrukturen, ist einfach unglaublich viel natürlich jetzt nicht wiedergespiegelt, weil das auch spielmechanisch nicht funktionieren würde oder langweilig wäre, stelle ich mir zum Beispiel vor. Also man darf jetzt nicht denken, dass wir da jetzt irgendwie so eine kommunistische Urgesellschaft hatten, wo alle irgendwie gemeinschaftlich gearbeitet haben für sich. Mhm. Klar, es gab schon so genossenschaftliche Anteile, aber es ist nicht so, dass es jetzt nur wie zwei Familien gab, die irgendwie die Felder bestellt haben, sondern jeder hat irgendwo im Dorf im Mittelalter ein Stück Land bearbeitet. So, da gibt es unterschiedliche Systeme. Manchmal wurde das jedes Jahr neu gemixt, wer was gemacht hat, und man musste immer gleichzeitig anfangen und sowas alles. Aber es gab trotzdem, jeder hatte seinen Acker zu bestellen. Und es gab nicht irgendwie eine große Bauernhaus und von dort aus wurden irgendwie alle Äcker gemeinschaftlich bestellt, um mal ein Beispiel zu nennen. Mhm. Oder auch in Dörfern gab es in diesen kleineren oder in den Dörfern des Mittelalters gab es jetzt nicht spezialisierte Handwerker. Das waren alles Subsistenzwirtschaften, wo jeder eigentlich alles für sich gemacht hat. Und dann, wenn man was anderes brauchte, ging man mal auf die Stadt oder vielleicht gab es in einem großen Ort vielleicht schon mal einen Schmied. Aber es war alles immer auch nebenbei Wirtschaft. Jeder hatte seinen Acker. Und dann hat man nebenbei noch, war man noch ein bisschen Stellmacher und konnte das und das. Also, aber das kann man natürlich im Aufbauspiel nicht darstellen. Also, weil, wie soll das Spaß machen? Du setzt da einen Hof hin und der versorgt sich selbst. Ja. So, das ist ja kein Aufbau. du möchtest natürlich irgendwo Spezialisierung haben. Ja. Und gerade mit Blick jetzt auf so eine Entwicklung in Richtung Stadt, ist das natürlich auch richtig. Eine Stadt hatte dann schon sowas. Natürlich gab es in der Stadt dann schon Zünfte und spezialisierte Handwerker. Das, was das Dorf nicht hatte. Also da gibt's ganz viel, was so nicht funktioniert. Oder dieses gesamte, ich sag mal, Grundherrschaftssystem. Also es gab kaum freie Bauern, sondern die waren alle irgendwo dem Grundherrn verpflichtet über irgendwelche Dienstpflichten, Abgabenpflichten. Das wird überhaupt nicht simuliert. So, also da gibt's ganz viele Sachen. Ja. Überhaupt, also man muss sich vorstellen, 80%, 90% der Arbeitskraft geht in die Feldwirtschaft. Was da alles nebenbei gemacht wird, jagen oder so, das war ein Privileg der Adligen. Oder irgendwie da Beeren sammeln oder so, das ist Kinderkram. Ja. Die Felder mussten bestellt werden, das Heu musste gemacht werden, das musste eingebracht werden. Von April bis Oktober war einfach der gesamte Tag mit der Feldarbeit befasst. Das wird nicht simuliert im Spiel, ja. Aber ist völlig okay.
Das stimmt. Ich finde es auch einen sehr spannenden Punkt, was du gerade gesagt hast, dieser Übergang von einer Dorfgemeinschaft zu einer Stadt. Das läuft natürlich in Manalots irgendwie fließend, aber eine Stadt im 14. Jahrhundert war ein ganz anderes Biest als so eine Dorfgemeinschaft. Also wie so eine Stadt einfach aufgebaut war, was für Gesetze da geherrscht haben, wie die Leute gearbeitet haben, wie sie gelebt haben, welche Rechten und Pflichten man als Stadtbewohner hatte, welche Rechten und Pflichten man als Leibeigener auf dem Land hatte. Das ist ein riesiger Unterschied, aber Manalots wird es natürlich irgendwie zusammengemischt werden müssen, weil du willst ja schon diese Progression haben, du willst ja nicht irgendwann auf dem Dorf hängen bleiben. Ja. Ich finde es ja jetzt schon kurios, es gibt diese Stufe 3 Gebäude, sind ja im Prinzip schon sehr erkennbare Stadthäuser, aber sie haben halt dann immer noch teilweise diesen riesigen Garten hinten dran, wo ich mich dann auch frage, ist das was in der mittelalterlichen Stadt irgendwann im 14. Jahrhundert realistisch ist, dass du in der Stadt gewohnt hast und da war ein riesiger Garten hinten dran? Weil wenn man sich das irgendwie anguckt, wie das sich entwickelt hat, dann waren das ja dann eher enge Gassen und eng beiliegende Häuser, die sehr dicht beieinander gebaut wurden, und das muss aber trotzdem irgendwie alles ins selbe Spielkorsett passen. Ja.
Das ist sehr schön. Genau deswegen habe ich euch beide zusammengesetzt, euch studierte Geschichtsexperten und Historiker. Mich hat das wirklich sehr interessiert, wie das jetzt am Ende dann auch bewertet, wie es dann wirklich geworden ist. Weil natürlich am Ende will man ja auch keine reine Mittelalter-Simulation haben. Alleine schon, weil es ein Aufbauspiel ist. Das heißt, natürlich werden da viele Sachen einfach für den Spielspaß und für das Genre gekürzt. Aber es hat mich schon sehr interessiert, wie ihr das einschätzt jetzt am Ende, wie es geworden ist. Ich weiß nur, dass es halt viel im Detail steckt einfach. Also ich war sehr begeistert auch zu sehen, da hattest du auch gesagt, dass du das ganz toll findest, Fabiano, dass man, wenn man in die Fenster schaut in der Nacht, so ein Kerzenflackern sieht und nicht einfach nur die Fenster beleuchtet sind, wie man es zum Beispiel in Anno 1800 sieht, wo natürlich vielleicht auch Beleuchtung vorhanden war, sondern man weiß eben, sie beleuchten mit Kerzen, und deswegen sieht man statt eines normalen Fensterlichtes eben so ein Kerzenflackern drin, und denke ich mir, mein Gott, also diese Liebe zum Detail muss man auch erstmal haben.
Das sind wirklich viele coole Details, was die Optik angeht, ja.
Ja, überhaupt die Darstellung dieser Bauernhäuser. Zufällig wohne ich selber in einem. Das heißt, ich weiß, wie so ein Rehtach aussieht und halt ein Lehmfachwerk. Und man sieht so häufig Aufbauspiele im Mittelalter, wo das irgendwie wirklich hingehunzt wurde. Und das ist hier absolut nicht der Fall. Also man sieht richtig, man sieht sogar die Holznägel am Fachwerk. Man sieht, wie das Reet aufgebaut ist, wie der Fürst abgedeckt ist, wie das hält. Das ist alles sehr, 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 sehr gut gemacht. Also von der Seite finde ich super gut recherchiert und aufbereitet. Aber man darf, das ist immer die Gefahr dabei, wenn man das so fantastisch sieht, dass man denkt, das andere ist auch so gewesen. Ja. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Und ich will das auch nicht, wird leider immer missverstanden, ist irgendwie als Kritik, dass ich es viel authentischer haben möchte. Um Gottes Willen. Ein Spiel ist ein Spiel, und es muss in erster Linie erstmal Spaß machen. Das muss nicht die Geschichte abbilden. Aber man sollte es einfach wissen, dass manche Dinge dann doch anders waren.
Das ist ja sowieso ein bisschen die Grundregel bei allem, was mit Geschichte zu tun hat in Videospielen. Wir sind mittlerweile so als Gesellschaft verhältnismäßig, nicht perfekt, aber recht gut darin, uns zumindest herzuleiten, wie Sachen ausgesehen haben. Wir sind sehr weit weg davon, uns herzuleiten, bis zum letzten Punkt, wie alles funktioniert hat, vor allem auch wie die Menschen waren, wie sie gedacht haben, was ihnen wichtig war und vor allem auch wie Musik geklungen hat. Das sind ja alles immer nur Rekonstruktionen, die man sich irgendwie versucht herzuleiten. Aber wie Sachen funktionieren, ist ja in der Geschichtswissenschaft oft einfach auch nur ein wenig erraten und sich zu überlegen, was eigentlich die plausibelste Antwort ist auf Fragen, die wir uns über die damalige Zeit stellen. Wie Sachen aussehen, ist einfacher, weil manchmal findet man zum Glück auch noch Dinge. Was übrigens auch ein Nachteil sein kann bei Männerlords tatsächlich, also es sieht super schön aus und auch sehr historisch authentisch, aber das hat auch ein bisschen zur Folge, dass man so aus Spieldesign-Perspektive manchmal Probleme hat, Sachen zu finden. Also wenn gerade wenn Dörfer sehr groß werden und es eben so ist, dass oft eben auch viele Produktionsstätten dann eben in den Häusern selbst liegen und nicht so die Schmiede irgendwo anders ist und allgemein Gebäude eben so aufgebaut sind, dass sie von oben jetzt nicht unbedingt einen riesigen Unterschied ausmachen. Die sind alle relativ gleich gebaut. Es ist nicht so, dass man sie gar nicht erkennt. Wenn man grob weiß, wo man es hingebaut hat, findet man es schon. Aber was so Lesbarkeit eines Dorfes angeht, ist bei Manor Lords ein bisschen schwieriger als bei vielen anderen Aufbauspielen. Oder auch in der Schlacht. Also wenn da irgendwie zwei Armeen aufeinander prallen, wenn ich da nicht die Icons über den Leuten drüber hätte, kann ich dir nicht sagen, wer da gerade für wen kämpft. Die sehen alle gleich aus.
Ja, da müsste man vielleicht, das haben wir nämlich noch gar nicht angesprochen, das müsste schon nochmal erwähnt werden. Ich finde, das Spiel hat auch in der jetzigen Version noch Schwächen, was so Interface- und Übersichtsdarstellung betrifft. Also einfach mal eine kleine Tabelle, wie viele Familien arbeiten in welchem Betrieb, wo sind eigentlich aktuell auf der Karte die Rohstoffe verteilt. Da haben andere Spiele super Systeme entwickelt. Da fehlen häufig wirklich manchmal Informationen, die man irgendwie braucht. Und ich brauche jetzt irgendwo 5 Familien her für die Ernte. In welchen Betrieben habe ich eigentlich Familien? Ja, man kann den Tab drücken, aber es ist alles sehr unübersichtlich, dann sich anzuschauen. Da wünscht man sich einfach mal eine Übersicht. Und,
ja.
Und da gibt es einige Punkte, wo das ein bisschen fehlt.
Ja, so ein Statistikbildschirm braucht das Spiel unbedingt, allein um Handelsrouten irgendwie verwalten zu können. Man kann jetzt schon so Packeselstationen bauen, dann irgendwie einstellen, schicke Fleisch, empfange Bogen und dann läuft halt der Esel los und kommt halt wieder und hat vielleicht die Sachen dabei. Aber du hast irgendwie keine Übersicht über deine Handelsrouten, du hast keine Übersicht darüber, wie Warenprozesse genau ablaufen, ob sie funktionieren, wo jetzt gerade der Engpass ist. Da muss noch sehr viel, was so Übersichtlichkeit angeht, passieren. Ich mag die Menüs ganz gerne, wie sie aussehen, aber wie Stefan sagt, was so Statistikbildschirme angeht, da muss noch einiges nachgereicht werden, damit man, vor allem wenn es große Städte sind, nicht irgendwann komplett wahnsinnig wird und nicht mehr versteht und nicht mehr nachvollziehen kann, warum Sachen nicht funktionieren oder warum sie funktionieren.
So, wir haben das jetzt schon ziemlich organisch einfach im Laufe dieses Gesprächs alles festgehalten. Was noch Dinge sind, die ihr euch wünschen würdet oder die auf jeden Fall noch fehlen oder die vielleicht auch noch kommen sollen. Aber würdet ihr sagen, da gibt es noch irgendwas, was wir noch nicht abgedeckt haben? Irgendwas, von dem ihr schon wisst, dass es kommt? Oder von dem ihr euch ganz in euren wildesten Träumen wünschen würdet, dass es kommt? Oder was es schlichtweg noch braucht, sowas wie die Statistikbildschirme?
Also über die Burg haben wir schon geredet. Ich liebe natürlich Burgen, das sage ich immer wieder. Ich würde aber gar nicht so sagen, ich brauche die Burg unbedingt in Manor Lords. Zumindest keine extrem elaborierte Burg. Mir wird es schon reichen, wenn das vorhandene Herrenhaus noch ein bisschen ausgebaut wird, weil ich auch irgendwann Angst hätte, dass das Spiel sich wirklich komplett übernimmt. Ich liebe Burgen, aber wäre jetzt nicht ganz oben auf meiner Liste. Ganz oben wäre wirklich, dass die Wirtschaft funktioniert, dass man langfristig motiviert ist, dass noch eine Bevölkerungsstufe kommt und man dann echt irgendwann so eine richtige, coole, kleine Stadt hat mit einer Stadtmauer und sich das angucken kann und sich dann einfach denkt, ach, das ist meine Stadt, die ich von Grund auf gebaut habe und jetzt ist sie wirklich eine richtig große, tolle Stadt. Also dieses Endgame ist das, was mir noch am meisten fehlt momentan, ja.
Ja, für mich ist tatsächlich das Wichtigste vielleicht auch gar nicht so sehr die Burg, auch wenn ich es super cool finden würde. Ich finde, Foundation macht das mit diesem Burgenbauen sehr gut und die kriegen das auch gut hin, dass trotzdem die Ressourcen da irgendwie hin transportiert werden und hat man ein schönes Bausystem dort. Aber was mir am wichtigsten wäre, ist tatsächlich die Möglichkeit, nicht nur eine Stadt zu bauen, sondern auch wirklich spielmechanisch motiviert, eine richtige Landschaft zu bauen mit vielleicht einer großen Zentralstadt und mit umliegenden Dörfern, die alle irgendwas beitragen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich bei Workers and Resources super finde. Da ist es fast unmöglich, irgendwie alles abzudecken in einer Stadt, sondern du bist gezwungen, quasi eine Republik zu bauen. Ich habe, glaube ich, in meinem Spielstein wie 12 Städte oder sowas. Und sowas wünsche ich mir auch, dass dann am Ende so eine kleine, mini-mittelalterliche Welt entsteht, die ineinander greift, wo du wirklich gezwungen bist, auch den Rest der Karte zu besiedeln, wenn du alles erleben willst. So ein bisschen wie bei Anno vielleicht auch mit den Inseln, die man braucht, um auf der Hauptinsel alles zu machen. Das finde ich eine sehr motivierende Art, irgendwie immer weiter zu bauen.
Ja. Und halt so Details, die auch noch fehlen, Manor Lords. Also nochmal eine neue Karte, eben einfach nur, um dann irgendwann die Abwechslung zu haben. Siegbedingungen, so etwas, auch natürlich die Option, dass wenn man KI-Gegner einstellt, dass die dann nicht einfach nur sagen, ja, diese Länderei gehört jetzt mir, sondern dass sie halt sagen, die gehört mir und ich baue da jetzt was. Und ich denke so, hä, Moment, das ist doch meine. Du kannst doch einfach ein Dorf bauen. Und dann, dass da eben mehr passiert auf der Karte, als dass da mal ein paar Banditendörfer aufploppen, ist wahrscheinlich alles geplant. Fände ich aber cool. Ich meine, wahrscheinlich wünschen sich einige Leute auch noch einen Multiplayer. Ich mag ja immer Koop-Modi in Aufbauspielen, das würde ich mir noch wünschen, aber das ist jetzt auch weite Zukunftsmusik gerade.
Mhm. Aber das heißt, unser Fazit wäre, dass wir auf jeden Fall das Potenzial sehen, dass Manor Lords einen langen Atem haben kann, oder? Aber zum jetzigen Zeitpunkt sollte man sich bewusst sein, wenn man den Early Access schon kauft, dass man da eben auch vielleicht nach einer Weile alles gesehen hat jetzt erstmal.
Genau, und der Prozess wird eher so sein, was weiß ich, es kommt im halben Jahr wieder ein Update mit neuen Features, dann startet man einfach nochmal und probiert die neuen Sachen aus und so lebt man mit diesem Spiel mit. Also so ja. Ist das halt in diesen Early Access Sachen, wo es halt lange dauert bei wenigen Entwicklern.
Ja, das ist ein Spiel, ja. Das man auf jeden Fall begleiten muss. Man sollte am Ball bleiben, gucken, was so an Updates kommen, was so die Stories sind, die Leute erzählen und dann einfach irgendwann mal, also wenn man das Gefühl hat, das Spiel ist jetzt an einem Punkt, an dem man wirklich Spaß hat, es zu spielen, dann einzusteigen und sich nicht, sag ich mal, verpflichtet fühlen, das jetzt mitzumachen. Aber natürlich könnt ihr es jetzt schon spielen. Es ist nicht so, dass es keinen Spaß machen würde, wenn man es sich jetzt kauft. Es macht Spaß, nur halt nicht für 100 Stunden, sondern eben, also mein Gefühl war so, 15, 20 Stunden ist das, was man gut damit verbringen kann. Wenn euch das Geld einfach wert ist, dann könnt ihr damit Spaß haben.
Ja. Mhm. Ich finde auch eure Einschätzung vom Anfang spannend, dass das wahrscheinlich noch sehr lange und wahrscheinlich noch mehrere Jahre im Early Access sein könnte. Das ist auf jeden Fall eine interessante Feststellung jetzt, weil ich meine, was zumindest positiv ist, ist, dass man jetzt schon mal sagen kann, es ist tatsächlich ein Spiel, es erfüllt tatsächlich viele seiner Versprechungen, weil die Erwartungen waren ja gigantisch. Und zum Glück hatte man da jetzt auch weniger das Gefühl, dass das potenziell noch ein Scam sein könnte, was ja jetzt auch nicht mehr ganz so unüblich ist, wenn man irgendwie ein Spiel sieht, wo man denkt, oh, das sieht aber zu gut aus. Das war ja zum Glück nicht so, weil man die Demo schon hatte vor kurzem. Aber jetzt eben auch noch mal mit viel mehr Features und unbegrenzt kann man eben auch sagen, ja, das ist tatsächlich ein Spiel, das, wenn man jetzt nicht völlig abgehobene Erwartungen hatte, auch Erwartungen erfüllen kann und ein bisschen auch von dem liefert, was man sich vielleicht erhofft hat. Und das ist ja auch was Schönes.
Ja, das ist sehr schön.
Tja, mein Gott, zu einem schöneren Fazit können wir eigentlich an der Stelle gar nicht kommen. Ihr beiden, ihr habt mir wirklich alles gegeben, was ich mir erhofft habe von dieser Zusammenstellung von euch beiden. Ich wusste, man muss euch mal in einen Raum setzen, quasi.
Aber wir waren uns zu sehr einig, hatte ich das Gefühl.
Ja,
das muss noch anders werden.
Streiten. Ich kann ja einfach sagen, für mich ist es das perfekte Mittelalterspiel und es simuliert das authentische Mittelalter so, wie es sein soll. Was sagst du dazu, Stefan?
Das machen wir im nächsten Podcast.
Ja, wir müssen noch ein Thema finden. Was wäre denn so ein Thema, wo ihr euch nicht einig seid? Das müssen wir noch finden und dann setzen wir uns noch mal zusammen.
Ja, wir brainstormen mal.
Es ist natürlich Kontrast.
Aber warum sollen wir uns eigentlich streiten? Ich meine, es ist doch eigentlich schön, dass wir uns...
Weil das für den Zuschauer mal unterhaltsam ist.
Ja. Stefan ist halt noch, weißt du, als er das letzte Mal hier
war, haben wir über
Millennia, genau, da haben wir über Millennia geredet mit Lightning Bolt. Und da haben die beiden sich miteinander angelegt, ohne Ende. Die reden immer noch nicht miteinander seitdem, deswegen ist es jetzt natürlich komplettes Kontrastprogramm mit dir.
Ja.
Naja, trotzdem schön. Ich kann auf jeden Fall noch mal festhalten, am 26. ist der Early Access Release, wenn ihr reinschauen wollt. Und wo ihr außerdem reinschauen solltet, ist zum einen auf den Kanälen von dem lieben Steinwallen, vorzugsweise auf YouTube, aber auch auf Twitch, findet man dich als Steinwallen Games and History. Aber auch wenn man nur Steinwallen sucht, weil es gibt keinen anderen.
Es kann nur einen geben.
Richtig. Und da solltet ihr unbedingt mal vorbeigucken, weil ich habe gesehen, du spielst aktuell auch noch vieles andere neben Manor Lords. Also man findet viel, viel historische Abwechslung bei dir. Und außerdem findet man auch nochmal, Fabiano, deinen Test einmal in Videoform auf dem Gamester YouTube-Channel und auch verschriftlicht, wenn man es ein bisschen altmodischer haben möchte, auf gamester.de. Kann ich an der Stelle auch empfehlen.
Ja, handgeschrieben mit Federkiel und Tinte auf Pergament.
Ja, genau. Das findet ihr, ich weiß nicht, wie auch immer das aussehen soll, wenn ihr es auf gamester.de findet, aber ihr werdet es rausfinden. Und ich sage danke euch beiden und danke euch da draußen, dass ihr Lust hattet, uns zuzuhören oder zuzuschauen. Und wir sind sehr gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren. Entweder noch vor Release, was ihr vielleicht schon aus der Demo mitnehmen konntet und was ihr euch erhofft. Oder was ihr vielleicht schon gesehen habt beim Steinwallen oder bei anderen Content-Creatern. Oder natürlich nach Release, wenn ihr selber Hand angelegt habt. Wir interessieren uns sehr für eure Meinung. Und ich würde sagen, wir hören uns hier sehr bald wieder. Macht's gut.
Tschüss. Thank you.